Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Daniel, Kapitel 6. Und Darius, der Meder, übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitte. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Da sagten diese drei Männer: Wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Darauf stürzten diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm so: König Darius, lebe ewig! Alle Minister des Königreichs, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und die Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin, und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Darauf näherten sie sich dem König und sprachen vor ihm bezüglich des königlichen Verbotes: Hast du nicht ein Verbot ausfertigen lassen, dass jeder Mann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach: Das Wort ist unumstößlich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Darauf antworteten sie und sprachen vor den König: Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, schenkt weder dir, o König, noch dem Verbot, das du hast ausfertigen lassen, Beachtung, sondern er betet dreimal am Tag. Da missfiel es dem König, als er die Sache hörte, sehr, und er sann darauf, Daniel zu retten. Bis zum Sonnenuntergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Da stürzten diese Männer zum König und sagten zum König: Wisse, o König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf. Dann befahl der König, und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Der König begann und sagte zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und mit den Siegelringen seiner Gewaltigen, damit die Sache mit Daniel nicht verändert würde. Darauf ging der König in seinen Palast, und er übernachtete fastend und ließ keine Speise zu sich hinbringen, und sein Schlaf floh von ihm. Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und ging schnell zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König begann und sagte zu Daniel: Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen erretten können? Da redete Daniel mit dem König: O König, lebe ewig, Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, o König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr und er befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube heraufgeholt. Und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Und der König befahl und man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und ihre Frauen. Und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her und sie zermalmten alle ihre Knochen. Da schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten, euer Friede sei groß. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königsreich vor dem Gott Daniel zittere und sich fürchte. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros, des Persers.
Daniel ist ein unglaublich faszinierender Mann. Und ich bin immer wieder begeistert, wie dieser Mann ein echt starkes Vorbild für jeden von uns sein kann. Und auch in der heutigen Geschichte wird diese Vorbildfunktion wieder richtig deutlich. Und ich habe mich vorbereitet, klar, und würde euch gern in meine Gedanken zu diesem Text mit hineinnehmen. Vieles, was wir heute in der Predigt hören, kommt uns vielleicht aus den ersten 5 Kapiteln schon bekannt vor. Genau. Und mittlerweile wurde die Herrschaft des Babylonischen Reiches, das haben wir jetzt am Anfang nicht gehört, an den Mederkönig Darius übergeben. Und Darius ist schon der dritte König, der im Danielbuch auftaucht. Und was zeigt uns das? Könige kommen, Könige gehen, aber ein Mann ist immer noch da. Und das ist Daniel. Und Daniel ist inzwischen 80 Jahre alt und er ist immer noch im Geschäft. Er ist nicht irgend so ein Typ, der im Volk lebt und da einfach sein Leben genießt, sondern er ist eine der herausragenden Persönlichkeiten in diesem Königreich. Er ist einer von 3 königlichen Chefministern und hat damit die Oberaufsicht über ein paar Statthalter des Reiches. Und wie wir im Laufe des Kapitels lesen, soll er sogar noch über die anderen beiden Chefminister erhoben werden, sodass er den höchsten oder fast den höchsten Posten unter dem König im Reich hat. Eine Frage, die ich mir in den letzten Wochen immer wieder gestellt habe und die wir uns auch gestellt haben, ist, wie lebte Daniel und auch seine Freunde in dieser herausfordernden Welt, wo sie gerade lebten? Wie lebte Daniel, der den einzig wahren Gott kannte, ihm folgte, ihm diente und ihn anbetete in einem Königreich, zum einen seiner Feinde und in einem Königreich, das viele verschiedene Götter und somit auch viele unterschiedliche Moralvorstellungen hatte? Wir können in dem Danielbuch unglaublich viele Parallelen zu unserem eigenen Leben und zu unserer eigenen Welt entdecken. Und genau deswegen ist dieses Buch so unglaublich herausfordernd, aber auch unglaublich wertvoll für uns heute. Und die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, habe ich ja gerade auch schon gesagt, wir haben eine Präsentation, die kannst du einmal anschmeißen. Wie lebe ich in dieser herausfordernden Welt? Vor allem, wie lebe ich als Christ, die wir Jesus ähneln und ihm nachfolgen wollen, in dieser herausfordernden Welt? Und in Daniel im 6. Kapitel gibt es 3 Antworten, wie wir in dieser herausfordernden Welt leben können. Und in diese 3 Antworten möchte ich euch in meiner Predigt mal mit hineinnehmen. Die erste Antwort ist, wir können in dieser herausfordernden Welt leben, indem wir unser Umfeld segnend beeinflussen. Der zweite Punkt ist, indem wir bereit sind, für Gott zu leiden. Und der dritte Punkt, indem wir dem ultimativen Daniel vertrauen. das Umfeld segnend beeinflussen. Daniel war ein unglaublicher Segen für sein Umfeld und für die Stadt. Daniel war, wie ich vorhin schon gesagt habe, einer der drei Chefminister in diesem Reich. Und er investierte sich mit seinen Gaben und mit seinen Fähigkeiten in der Arbeit beim Staat und in der Gesellschaft. In Daniel 6, Vers 4 lesen wir, dass ein außergewöhnlicher Geist in Daniel war. Daniel war wirklich clever. Und er hatte Einsichten und Erkenntnisse, die andere scheinbar nicht hatten. Und er behält seine Fähigkeiten aber nicht für sich, sondern setzt sie für seine Arbeit im Reich, wohlgemerkt seiner Feinde, ein. Außerdem war Daniel treu und zuverlässig, was wir gleich nochmal sehen werden. Er hatte also Charakter und Moral. In einer Welt und in einem Umfeld, in der Moral ein bisschen diffus war. Und außerdem war Daniel wahrscheinlich mit einem Wort aus Jeremia 29, Vers 7 vertraut. Das habe ich euch einmal mitgebracht. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Daniel war um das Wohl der Stadt, in der er lebte, in der Stadt seiner Feinde besorgt und wurde mit seinem treuen und zuverlässigen Handeln ein Segen für eben diese Stadt. Die daraus resultierende Folge war, dass Daniels Arbeit die Arbeit der anderen zwei Chefminister so weit übertraf, dass König Darius ihn beabsichtigte, als den obersten Chefminister noch über die anderen beiden zu setzen. Und dass das auf Gegenwehr stößt, ist ja irgendwie auch klar. Die Minister haben ein Problem mit Daniel. Denn durch seine gute Arbeit wird ihre Arbeit demnächst wahrscheinlich anders aussehen. Das würde große Veränderungen für die Chefminister bedeuten. Denn damals war es üblich, sich neben seinem Verdienst, den man natürlich als normalen Lohn für seine Arbeit empfängt, als Chefminister noch zusätzlich an der Arbeit, die man tat, zu bereichern. Man hat sich quasi ein kleines Nebengewerbe oder einen kleinen Nebenjob aufgebaut. Und diesen Zusatzverdienst würden die anderen Chefminister wahrscheinlich unter der Arbeit von Daniel, unter seiner Verwaltung, einstellen müssen. Und das ist ihnen natürlich ein Dorn im Auge und deswegen wollen sie Daniel loswerden. Und da lesen wir dann aber in Daniel 6, Vers 5, dass sie danach trachteten, einen Grund gegen Daniel zu finden, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Daniel war treu, Daniel war gerecht und Daniel war zuverlässig. Es war keine Nachlässigkeit und nichts Schlechtes in seiner Arbeit zu finden. Die Chefminister hatten keine Chance, ihn auf die Anklagebank zu bringen, aufgrund seiner Arbeit. Denn Daniel befolgte die Gesetze des Babylonischen Reiches und, was noch viel wichtiger war, er hielt sich an die Gesetze und Gebote Gottes. Denn Daniel hatte eine starke und lebendige Beziehung zu Gott, der ihn in der Arbeit in seinem Reich oder in diesem Reich befähigt und diese Arbeit eben auch segnete. Wie wir in Vers 11 und Vers 14 lesen können, hat Daniel ein ziemlich starkes und routiniertes Gebetsleben. In Vers 11 lesen wir, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Und in Vers 14 lesen wir ganz am Ende, das ist Vers 11, genau. Vers 14 lesen wir auch ganz am Ende, er betete dreimal am Tag. Das war nicht etwas, was Daniel jetzt irgendwie aus der Notsituation heraus machte, sondern wie wir lesen, er hat es vorher auch schon getan. Das war eine Routine, die Daniel sich angeeignet hat, um eine starke Beziehung zu seinem lebendigen Gott aufzubauen. Und das war auch der Grund, warum er seine Arbeit so treu und gerecht verrichten konnte. Denn er kannte den treuen und gerechten Gott und wollte in seiner Arbeit diese Treue und diese Gerechtigkeit Gottes widerspiegeln. Ganz egal, was das für ihn selbst bedeutete. Und ich habe mir da die Frage gestellt, wie gestalte ich eigentlich mein Gebetsleben und meine Beziehung zu Gott? Und ich will diese Frage auch an euch stellen. Wie gestaltest du dein Gebetsleben und deine Beziehung zu Gott? Stehst du in einer Abhängigkeit zu diesem Gott oder ist er einfach nur der Notnagel, wenn es mal irgendwie brenzlig wird? Ist dein Leben als Christ nach außen sichtbar und ein Zeugnis für die Welt und hat dadurch Auswirkungen auf dein Umfeld? Spiegelst du in deiner Arbeit Gottes Wesen wider? Oder bist du eher ein Undercover-Christ, der, sobald das Thema Glauben irgendwie auf den Tisch kommt, sich wegduckt und bloß daran glaubt, dass niemand ihn darauf anspricht, dass er ihn mal in der Nähe von einer Kirche oder so gesehen hat? Welche Folgen Daniels Segen für ihn selbst hatte, sehen wir auch im zweiten Punkt, in der Bereitschaft, für Gott zu leiden. Daniel war bereit, für seinen Gott zu leiden. Wie wir bereits gelesen haben, haben die Chefminister einen Anklagegrund gegen Daniel gesucht, um ihn irgendwie vor das Gericht zu kriegen. Aber wir haben auch gelesen, dass sie nichts an Daniel finden konnten. Das Einzige, wo sie Daniel wirklich packen konnten, war sein Glaube an Gott. Und deswegen machen sich die Chefminister und noch ein paar andere Leute ohne das Wissen von Daniel auf den Weg zum König und schleimen sich dort erstmal richtig ein. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewiglich. Es haben die Fürsten des Königreiches, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es sollte einen königlichen Befehl geben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird, vor irgendeinem Gott oder Menschen, außer vor dir, dem König, alle zu den Löwen in die Grube geworfen werden sollen. Darum, o König, wolltest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aussetzen, das nicht wieder geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das niemand aufheben kann. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Die Chefminister waren natürlich auch nicht dumm, ne? Sie wussten, wo sie Daniel kriegen können und sie wussten auch, wo sie den König kriegen können. Nämlich bei seinem Stolz. Sie haben den König mit diesem Gesetz quasi zu einer Gottheit des Volkes erhoben. Denn man durfte nichts mehr bitten an irgendeinen anderen Gott oder an irgendeinen anderen Menschen. All die Manpower des Volkes wurde quasi auf den König konzentriert. Und natürlich haben sie den König auch damit rangekriegt. Denn der König hat unbedacht dieses Gesetz verabschiedet, das auch nicht mehr geändert werden kann. Und Daniel erfährt natürlich auch von diesem Gesetz. Er hat es irgendwie mitgekriegt, obwohl er selber nicht dabei war. Aber anstatt seine Fenster zu schließen und zu sagen, gut, dann ziehe ich mich jetzt mal 30 Tage zurück, mache mal meine Fenster zu, gehe in mein stilles Kämmerlein zum Beten, betet Daniel frech und dreist weiterhin am offenen Fenster in Richtung Jerusalem, 3-mal am Tag. Daniel hat keine Scheu, zu seinem Glauben zu stehen, denn er weiß, dass Gott auf seiner Seite ist. Frech wie seine Freunde widersetzt er sich einfach den Anordnungen und den Gesetzen des Königs. Und dass das natürlich auch seinen Gegnern auffällt, ist klar. Denn eilends rennen sie zum König, weil sie Daniel gesehen haben, wie er am offenen Fenster betet, und zwingen den König quasi, seinen besten Berater und wahrscheinlich mittlerweile auch Freund, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Daniel geht für seinen Glauben wirklich bis ans Äußerste. Anstatt, dass er seinem Glauben unter dem Druck des Gesetzes und der Umstände verleugnet, hält er an seinem Glauben fest. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Er hätte ja einfach seine Fenster zumachen können und alles wäre gut gewesen. Keiner hätte das mitgekriegt. Aber Daniel ist sich bewusst, dass seine Feinde keinen Fehler an ihm finden konnten. Denn er hat sich vor Gott und vor dem König nichts zu Schulden kommen lassen. Wir denken uns jetzt vielleicht, wie kann das sein? Denn er hat ja tatsächlich mit Gott geredet, er hat zu Gott gebetet, obwohl das Gesetz das verboten hat. Auch wenn es das Gesetz gab, muss man sagen, dass dieses Gesetz vor Gott nichtig erklärt wurde. Und deswegen hat sich Daniel nichts zu Schulden kommen lassen. Denn dieses Gesetz ist aus einer Intrige heraus erwachsen. Dennoch ist Daniel aufgrund seines Glaubens in die Löwengrube geworfen worden. Aber er wurde gerettet. Das Problem an der Sache ist jetzt, dass wir dieses Beispiel nicht einfach pauschalisieren können. Wir erleben in unserer heutigen Welt trotz allem viel Leid. Und auch unter uns Christen, die sich treu und gerecht an Gott halten, gibt es viel Leid. Wir können nicht einfach sagen, wenn ich so lebe wie Daniel, dann wird mir kein Leid widerfahren und Gott steht auf meiner Seite. Versteht mich nicht falsch. Gott ist auf eurer Seite und nichts kann euch von seiner Liebe trennen. Das hat er selbst gesagt, das hat er selbst verheißen in seinem Wort. Und dennoch wird es Zeiten geben, wo wir aufgrund unseres Glaubens auf die Probe gestellt werden und unglaublich herausgefordert sind. Trotz alledem leben wir in dieser gefallenen Welt, wo tagtäglich in der Schule, auf der Arbeit und in unserem Freundeskreis Feinde da sind, die nicht immer das Beste für uns im Sinn haben. Und ich will persönlich immer mehr lernen, dass sowohl die guten Zeiten als auch die schlechten, die herausfordernden Zeiten meinen Charakter und meinen Glauben stärken. Wie ist es mit dir? Verleugnest du deinen Glauben, wenn du unter Druck gerätst? Wenn ein Arbeitskollege auf der Arbeit dich anspricht, dass er dich mit einer Bibel gesehen hat in der Pause oder dass du ein Kreuz trägst oder dass er mal gesehen hat, wie du irgendwie in einer Kirche warst? Oder in der Schule, wenn deine Schulkollegen dich fragen, hey, du hast irgendwie dienstags oder freitags nie Zeit, was machst du denn da? Ja, ich gehe da in so einen Teenkreis oder in eine Jugend. Duckst du dich da weg oder lässt du dein Licht in der Dunkelheit der Welt strahlen? Folgst du lieber der Welt, auch wenn du weißt, dass es deiner Beziehung zu Gott schadet? Was ich mich gefragt habe, ist, wie können wir denn diesem Druck tatsächlich standhalten? Und diese Frage möchte ich versuchen, im letzten Punkt zu beantworten. Dem ultimativen Daniel zu vertrauen. In meiner Vorbereitung auf die Predigt sind mir in diesem Text zwei Dinge besonders aufgefallen. Daniel ist eine unglaubliche Stärkung der vorangegangenen Kapitel und schließt den geschichtlichen Erzählteil des Buches ab. Aber darüber hinaus ist Daniel vielmehr auch eine Brücke. Und ich weiß nicht, ob euch folgende Textstellen aufgefallen sind. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Kommt uns das nicht irgendwo bekannt vor, wenn wir vielleicht mal ins Neue Testament schauen? In Lukas 23, Vers 13 und 14. Pilatus aber rief die Hohepriester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Jesus Christus ist der ultimative Daniel. Wie an Daniel haben die Menschen an Jesus keine Schuld gefunden. Und trotzdem haben sie ihn ans Kreuz gebracht, erfolgreich ans Kreuz gebracht. Wie Daniel haben die Pharisäer und die Hohepriester, die obere Gesellschaft, Jesus wegen seines Glaubens und wegen seines tadellosen Lebensstils umbringen lassen. Denn er war gerade diesen Menschen ein ziemlicher Dorn im Auge. Und als Jesus für dich und für mich am Kreuz starb, wird über seine Beerdigung Folgendes angesagt, was eine Parallele zu Daniel darstellt. In Daniel 6, Vers 18 lesen wir: Und sie brachten einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der Grube. Den versiegelte der König mit einem Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und parallel lesen wir dazu in Matthäus 27, in den Versen 59 und 60. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Auch das Grab von Jesus wurde mit einem Felsen versiegelt, sodass er dort eigentlich nicht mehr rauskommen konnte. Jesus war tot, so wie Daniel auch quasi für tot erklärt wurde. Denn man kann sich vorstellen, wenn man so eine Löwengrube hat und da viele Löwen drin sind, die alle möglicherweise tagelang nichts mehr gegessen haben und da dann auf einmal so ein wanderndes Fleischstück reinspaziert, das ist eigentlich schon ein Todesurteil. Jesus ist der ultimative Daniel. Denn wie Daniel stand er auf aus seinem Grab. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Jesus hat alles für uns gegeben in seinem Vertrauen auf den Vater, sodass wir aus Gnade leben dürfen. Aber die Löwen des Lebens sind trotzdem noch hinter uns her. Denn, wie wir in 1. Petrus 5, Vers 8 lesen können, schleicht der Teufel wie ein Löwe umher, um seine Beute zu finden. Die Löwen unseres Lebens versuchen uns immer noch von Jesus abzubringen. Denn der Teufel weiß, wie gefährlich es für ihn sein kann, wenn wir Jesus in unserem Leben nachfolgen. Doch wir können den Löwen des Lebens auch widerstehen. Und auch darauf gibt uns Petrus die Antwort. Wir können den Löwen des Lebens im Glauben widerstehen. Auch wenn Jesus die Macht des Todes gebrochen hat, sodass wir ewiges Leben haben, leben wir doch noch in dieser gefallenen Welt. Und es liegt in unserer Verantwortung, ob wir den Löwen unseres Lebens nähren und uns von ihnen verschlingen lassen, ob wir uns von ihnen abbringen lassen in der Nachfolge oder ob wir ihnen in unserem Glauben widerstehen und ihnen keine Macht über unser Leben geben. Gott hat Daniel in der Löwengrube bewahrt. Und das hat enorme Folgen, wie wir am Ende des Textes lesen können. Denn Gott wird alle Ehre zuteil. Darius lässt ein Gesetz veräußern, das sagt, dass alle den Gott Daniels anbeten sollen. Und Gott hat auch Jesus von den Toten auferweckt. Und auch dadurch wurde ihm Ehre zuteil. Und er hat uns damit seine großartige Liebe und seine tiefe Gnade erwiesen. Gott will uns auch vor unseren Löwen bewahren. Aber, wie ich schon sagte, es ist unsere Verantwortung, ihm nachzufolgen und unsere Beziehung zu ihm stark zu machen. Und da ist die Frage: Wie sieht das mit uns aus? Folgst du Jesus schon nach oder spielt er in deinem Leben noch gar keine Rolle? Wenn er in deinem Leben vielleicht noch gar keine Rolle spielt, möchte ich dich herausfordern, dich mal eine Woche auf Jesus einzulassen. ihn eine Woche einfach mit deinen Fragen und deinen Herausforderungen zu belagern, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube daran, dass Gott dann in deinem Leben Wunder tun kann. Und dass Gott dir Menschen über den Weg schickt oder dir Aufgaben gibt, wo du ihn erkennen kannst. Und wo du in eine Begegnung mit ihm kommst, deine Fragen vielleicht beantwortet werden oder er dir zeigt durch Wunder, dass er da ist und dass er dein Leben sieht. Und wenn du schon Jesus nachfolgst, möchte ich dir folgende Frage stellen und folgende Herausforderung geben. Nimmst du deine Verantwortung in der Beziehung zu Gott wahr? Oder ist er nur ein letzter Notnagel, eine letzte Rettung, falls deine menschlichen Methoden irgendwie versagen und du nicht mehr weiterkommst? Und ich möchte dich auch herausfordern, deine Beziehung zu Jesus nochmal neu anzugehen und neu aufzubauen. Und ich will euch herausfordern, eine Woche lang, wie Daniel, dreimal am Tag zu beten, sich 15 Minuten pro Zeit, also pro Einheit quasi, Zeit zu nehmen und zu beten, zu loben und Gott zu danken. Und man kann sich das eigentlich wunderbar aufteilen. 15 Minuten, 3x5, beten, loben und Gott danken. 3x5-Minuten-Einheiten und das 3x am Tag. Und zusätzlich möchte ich dich herausfordern, wenigstens 10 Minuten im Wort Gottes zu lesen und Gott dadurch besser kennenzulernen. Und das ist auch eine Herausforderung für mich. Ich merke immer wieder, wie zwischendurch mein Gebetsleben, meine Beziehung zu Gott einschläft und wie ich manchmal so eine Herausforderung einfach brauche, um ihm wieder neu zu begegnen. Und ich glaube daran, dass es mein Leben und dass das euer Leben verändern kann. Und dass wir in eine neue Begegnung mit Gott kommen und dadurch für unseren Alltag, für unser Glaubensleben bestärkt werden können und dass das eine weitreichende Veränderung in unserem Leben haben kann. Deswegen nehmen wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit, um über diese Herausforderung nachzudenken. Ihr könnt euch das aufschreiben, fest in euren Terminkalender verankern. Und diese Zeit der Reflexion wird dann von der Band in eine Zeit der Anbetung übergeleitet. Hier die Herausforderung, wir nehmen uns so 1-2 Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.